Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Grüß Gott, Pfarrer Daum.
Grüß Gott.
Unser Thema heute: Was verlangt der Glaube an den einen Gott? Punkt 43 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche ist das. Ich lese mal die ganze Antwort vor, Pfarrer Daum, die das Kompendium auf die Frage gibt: Was verlangt der Glaube an den einen Gott? Nämlich: Der Glaube an Gott, den Einzigen, verlangt um seine Größe und Majestät wissen, in Danksagung leben, immer auf ihn vertrauen, selbst in Widerwärtigkeiten, die Einheit und die wahre Würde aller Menschen erkennen, die nach seinem Bilde erschaffen sind, die von ihm geschaffenen Dinge in rechter Weise gebrauchen. Das ist offensichtlich eine ganze Menge, was der Glaube an den einen Gott verlangt, laut Kompendium. Starten wir mal am Anfang. Also: Der Glaube an Gott, den Einzigen, verlangt um seine Größe und Majestät wissen, in Danksagung leben, immer auf ihn vertrauen, selbst in Widerwärtigkeiten.
Wenn wir in der Erkenntnis Gottes vorangeschritten sind, also wenn uns bewusst ist, es gibt Gott, dann hat es ja auch Folgen für unser religiöses Leben. Dann können wir ja nicht einfach sozusagen wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern der gläubige Mensch, der das auch innerlich aufnimmt, wird sich natürlich dann auch fragen, wie hat das jetzt konkret eine Verbindung zu meinem Leben, zu meinem Handeln als gläubiger Mensch? Ja, wie kann ich in meinem Leben auch jetzt präsent machen, dass Gott existiert und dass dieser eine Gott auch in meinem Leben wirkt? Und da ist das jetzt in aller Kürze jetzt eben ausgesprochen worden: Der Glaube an Gott, den Einzigen, verlangt um seine Größe und Majestät wissen, in Danksagung leben, immer auf ihn vertrauen, selbst in Widerwärtigkeit. Das heißt, um seine Einzigartigkeit und seine Majestät wissen. Majestät, das Wort ist natürlich auch jetzt sehr ungewöhnlich. Also wir sehen sofort irgendwie einen Hollywood-König im Spielfilm. Das Majestät bedeutet also um seine, willst du mal so sagen, Erhabenheit, Größe. Um das unaussprechliche Geheimnis, das mich selbst übersteigt. Das ist damit Majestät gedacht. Das bedeutet, Gott ist der ganz andere, der undenkbare, unerfassbare für mich. Und trotzdem habe ich natürlich einen Zugang zu ihm. Ich habe also im Glauben eine Möglichkeit, mich dem letzten und größten Geheimnis der ganzen Schöpfung, des Weltalls, dessen, was ich gar nicht kenne, zu nähern, indem ich einfach mit ihm spreche. Es ist also für uns Menschen eine unglaubliche Möglichkeit, und das ist natürlich auch das Bewusstsein, wenn ihr bewusst sagt, ihr Glaube an Gott, den Einzigen. Wie viele Menschen in der Menschheitsfamilie haben geahnt, dass es etwas Göttliches gibt und haben dieses Göttliche mit auf manchmal abenteuerliche Weise seit der Urzeit in geheimnisvollen Riten verehrt. Dürfen ja nicht vergessen, was die Menschheit auch religiös schon durch hat. In der Meinung, in der Angst vor Blitz und Donner, dass also das Göttliche, wie immer ich das beschreibe, meistens waren das konkrete Gottheiten, dass ich mich dem mit Zittern nähern muss. In der Meinung, um die Götter zu beschwichtigen, muss ich ihnen Opfer bringen, bis hin zu dem Furchtbarsten. Ich bringe ihnen sozusagen mein Liebstes, und wenn es meine Kinder sind, nur Angst, aus Angst heraus, ich werde sonst vernichtet. All das ist sozusagen im Christentum aufgehoben, weil das alles brauche ich nicht mehr. Ich vertraue dem einen Gott, der sich mir nähert und sich mir offenbart hat. Ich weiß, dass es diesen einen Gott gibt und dass dieser eine Gott es gut mit mir meint. Das ist ja auch erstmal das Grundvertrauen. Und ich erkenne seine Größe in seiner Schöpfung, wenn mir erstmal bewusst wird. Und das ist natürlich uns modernen Menschen noch eigentlich viel größer möglich, wenn wir ahnen, wie unendlich groß Gottes Schöpfung ist, das Universum, was da alles dazugehört. Da haben wir natürlich einen Ahn, dass Gott noch viel größer ist, als wir es jemals gedacht haben. Und doch ist es derselbe erhabene Gott, den unsere Vorfahren anbeteten, die das darum noch nicht wussten. Und dann hat das natürlich eine Wirkung ich muss auch in der Danksagung leben. Das heißt also, Danksagung bedeutet, wenn Gott der Einzige ist, kommt alles, was wir sind und haben, von ihm. Was hast du, das du nicht empfangen hättest, so sagt der erste Korintherbrief. Oder der Psalm 116 sagt, wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat.
Und ich soll also nicht nur um seine Größe und Majestät wissen und in Danksagung leben, ich soll immer auf ihn vertrauen, selbst in Widerwärtigkeiten.
Ja, da wird's ja schwierig, nicht? Also in den guten Stunden ein fröhliches, großer Gott, wir loben dich, das können wir alle. In den schönsten Augenblicken unseres Lebens den lieben Gott mit hineinzunehmen, das kommt uns auch noch nahe. Aber im Glauben ist es eine wirkliche Prüfung und ein wirklicher Prozess auch des Verinnerlichen, wenn ich in den Augenblicken des Leids und des Schmerzes und der Verzweiflung, das heißt ja Widerwärtigkeit, wenn ich bedrängt werde durch vielerlei Situationen und Anfragen bis an meine eigene Urexistenz, wenn ich dann unerschütterlich am Glauben an Gott, den Barmherzigen, festhalte. Da ist die Gestalt des Hiob natürlich das Grundbeispiel, nicht? Also nochmal zur Erinnerung, es gibt also ein Buch im Alten Testament, wo der gläubige Mensch angefragt wird, nämlich dieser Hiob, er verliert auf dieser Welt alles, womit er sich eigentlich rühmen kann, dass Gott ihn segnet, wofür er Dank sagen kann. Er liegt nur noch im Scherbenhaufen seines eigenen Unglücks, wird von allen gelästert und zum Schluss fordert die Frau ihn auf, nun kannst du auch noch Gott lästern und dann stirb. Und genau das tut er nicht, sondern er macht sich noch einmal im tiefsten elenden Not auch bewusst, was alles daran hängt. Und dass eben Gott trotzdem barmherzig ist, selbst wenn er mir scheinbar seinen Segen entzieht. Ja, seine drei Freunde kommen und wollen ihm auch sozusagen noch mehr oder weniger theologisch das nahe bringen, dass das alles nicht zusammenpasst. Er sozusagen auf die falsche Karte gesetzt hat. Er bleibt bei diesem Glauben, dieser Prüfung, denn das ist eine Prüfung. Und am Ende belohnt ihn Gott sozusagen mit doppelt und dreifach seinem Segen. Er lässt ihm nicht im Stich. Er belohnt diese Treue auch in den Widerwärtigkeiten. Das ist sozusagen ein Lehrbuch für den Glauben schon im Alten Testament. Vertraue auf Gott auch in den großen Notlagen deines Lebens und lass dich nicht davon abbringen. Und um wie viel mehr ist natürlich dem Gläubigen des Neuen Testamentes durch den Blick auf das Kreuz Christi eine Kraftquelle zugekommen, die so nicht mehr zu überbieten ist. Denn das Kreuz Christi sagt mir natürlich auch, der für dich am Kreuz gestorben ist, ist dir auch im Leid und Schmerz und in Trostlosigkeit, ja sogar im Sterben nahe. Du bist nicht allein. Und das ist die große Kraftquelle, die gerade auch dann natürlich dann dem Christen zukommt, dass ich immer auf Gott vertrauen muss, an diesem Glauben festhalten muss, auch wenn ich versucht bin, was natürlich auch viele Menschen tun. Ich erlebe das auch als Seelsorger, dass viele Menschen in ihrem Glauben nur oberflächlich sind, nicht gefestigt sind, dass Schicksalsschläge diesen Glauben scheinbar erstmal so bedrängen, dass sie damit nicht klarkommen. Ich sage natürlich dann immer auch Vorsicht, aber deutlich den Menschen auch, ich sage, was haben sie denn erwartet? Dass alles nur immer ein Rosengarten ist und sie sozusagen über blühende Wiesen laufen und alles ist schön? Dieser Glaube muss sich im Alltag auch in der Grausamkeit der Bedrängnis auch bewähren. Aber er kann es. Das ist die Quintessenz. Er kann es, weil das, was uns geschenkt wird, nämlich die Verbundenheit mit dem einen Gott und das Vertrauen auf ihn, größer ist. So kann ich dann auch in den größten Leiden meines Lebens immer wieder auf Gott vertrauen, was wir ja auch am Leben von Heiligen immer wieder erlebt haben, wo die Menschen oftmals in den größten Leiden Gott gedankt haben, weil sie wussten, auch hier bist du mir nahe, oder ich danke dir, Gott, dass du mich gewürdigt hast, auch am Leiden deines Sohnes teilzunehmen. Das bedeutet natürlich auch für den Christen einen unglaublichen Glaubensprozess. Das kann man nicht von heute auf morgen. Das braucht man auch nicht. Und das würde ich auch mir zum Beispiel als Seelsorger am Lager eines schwerkranken Menschen auch nie erlauben, einfach so auszusprechen. Weil das bedeutet natürlich, ich überfordere auch einen gläubigen Menschen. Aber ich habe selbst erlebt, und das gar nicht so selten, dass mir gläubige Menschen selber gesagt haben, was ich da aussprechen wollte. Das ist also das, was ich jetzt sozusagen als letzten Trost gehabt hätte, hatten mir dann sterbende Menschen selber gesagt, sie vertrauen auf die Liebe Gottes. Da bist du dann als Seelsorger dann auch selber beschenkt, weil du natürlich weißt, ja, das ist es. Das ist sozusagen die tiefste Quelle und unserer Freude, selbst in Widerwärtigkeit.
Was verlangt der Glaube an den einen Gott? Thema heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Es geht weiter mit dem, was dieser Glaube an den einen Gott verlangt im Punkt 43 des Kompendiums. Die Einheit und die wahre Würde aller Menschen erkennen, die nach seinem Bilde erschaffen sind und die von ihm geschaffenen Dinge in rechter Weise gebrauchen.
Ja. Wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, ja, wenn wir einfach den Fernseher anmachen oder Nachrichten hören, dann geht's uns schon, dass wir sicherlich auch als gläubige Menschen manchmal fragen, das kann doch gar nicht sein. Was können Menschen sich alltäglich antun? An Bosheit, an Lieblosigkeit, an Rücksichtslosigkeit, an Hass, an Fanatismus, an Wahnsinn. Und das immer schon, und das geht immer weiter. Das hört gar nicht auf. Ja, wir haben das Gefühl, es wird eigentlich noch viel schlimmer und viel grausamer und viel böser. Dann nützt natürlich nicht jetzt einfach nur so eine kleine Ausrede, sondern da ist natürlich für uns die Antwort auch unser Glaube, dass wir auf den Menschen schauen und wir erkennen, jeder Mensch ist erst einmal grundsätzlich das Ebenbild und Abbild des lebendigen Gottes. Er ist als solcher geschaffen, und somit besitzt er eine große Würde, unabhängig von seinem moralischen Handeln, von seiner Schuldigkeit, von der Last seiner Sünde, die er persönlich auf sich nimmt, ist er das erst einmal. Und somit haben wir natürlich einen ganz starken Motor, auch dem Menschen zu dienen. Und das nicht nur, indem wir ihn versorgen, dass er nicht hungert und nicht krank ist, sondern, und das ist eben auch die Aufgabe gerade der Seelsorge, dass er das letzte Ziel nicht verliert, dass er sozusagen den letzten Sinn seines Lebens erkennt. Gott, was nützt es? Das frage ich mich natürlich manchmal auch so in unserem kirchlichen Tun, dass wir den Menschen alles geben, was wir nur können, um ihm zu helfen, aber wir sind nicht in der Lage, ihm auch das letzte Ziel zu vermitteln oder sprechen es nicht aus, vielleicht aus falscher Rücksichtnahme, aus Sorge, er würde uns jetzt auslachen oder das klingt jetzt zu fromm. Manchmal hatten wir natürlich auch so die Angst, die Leute denken, das ist mir jetzt ein bisschen zu dicke, Herr Pfarrer. Aber dafür sind wir da. Vielleicht erwarten die Menschen das auch. Sie können ja immer noch widersprechen, sie können achselschüttelnd doch gehen. Aber das müssen wir ihnen sagen, dass Gott natürlich auch will, dass ich von meinem falschen Weg ablasse, dass ich wieder auf den rechten Weg gehe. Aber das tun wir nur aus Liebe zum Menschen, indem wir immer und in jedem Fall Gottes Geschöpf sehen. Manchmal fällt uns das schwer, weil wir sehen die Last der Sünde, wir sehen einen Menschen, der wirklich Böses getan hat und dem wir vielleicht scheinbar nicht verzeihen können oder dem man nicht verzeihen kann für das, was er nicht nur wenigen, sondern vielen Menschen angetan hat. Das kann ich alles nachvollziehen. Deswegen ist also auch diese Formulierung, wir wissen um die Einheit und die wahre Würde aller Menschen, auch eine ungeheure Herausforderung. Denn sie verlangt ja von uns als gläubige Menschen, als Menschen, die das den ewigen wahren Gott suchen, auch, dass wir trotz allem den Menschen immer als Abbild Gottes sehen. Das hat natürlich zur Folge, dass wir auch das Leben, die Existenz des Menschen schützen müssen. Dass wir uns mit aller Kraft wehren, da wo dem Menschen Unrecht angetan wird, wo er aber auch gar nicht leben darf, vom Anfang bis zum Ende, weil er ein Abbild Gottes ist. Das Können, das lässt uns nicht ruhen. Da müssen wir vielleicht dann auch, was wir jetzt in unserer modernen Gesellschaft auch erleben, auch Widerstand leisten gegen, ja, die Massen, die damit jetzt mittlerweile kein Problem mehr haben, für die das eigentlich schon gegessen ist. Das Thema ist schon beendet. Das ist irgendwie langweilig, sich dafür einzusetzen. Es gibt doch ganz andere wichtige Themen. Nein, jeder Mensch ist ein Abbild des lebendigen Gottes, ist sein Geschöpf und ihm kommt eine besondere Würde zu. Und das erkennen wir natürlich. Und das hat Folgen, Konsequenzen, ganz konkret auch in unserem Handeln als gläubige Menschen.
Und damit zu tun hat sich ja auch die von ihm geschaffenen Dinge in rechter Weise gebrauchen, wie es hier abschließend heißt.
Im Katechismus gibt es ein wunderbares Gebet des heiligen Nikolaus von der Flüe. Das lautet: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Alles, was geschaffen worden ist, hat nur einen letzten Sinn, einen Existenzberechtigungsgrund. Es muss uns dienen, Gott zu erkennen, ihm zu dienen und zu Gott zu kommen. Wenn dem nicht so ist, dann hindert es uns, dieses Ziel zu erreichen, dann können wir es nicht gebrauchen. Wenn wir alles Geschaffene in dieser Hinsicht nutzen, dann ist es gut. Dementsprechend verstehen wir auch, dass also Reichtum, die Ansammlung von Besitztümern, vielleicht ein Milliardenvermögen, niemals dem Menschen das geben kann, was vielleicht der ärmste und elendste Mensch besitzt, was er vielmehr in seinem Herzen trägt: Gott. Das kann man mit Geld nicht sozusagen erreichen, nicht mal durch Gesundheit. Das ist ein Schatz, den man tief im Herzen tragen kann, der einen aber glücklicher werden lässt und vollkommener als alles andere. Das aber ist natürlich eine Erkenntnis, da muss ich erstmal über eine Brücke gehen. Da muss ich erstmal eine Erkenntnis haben, da muss ich das als den größten und kostbarsten aller möglichen Schätze erfahren und erkennen. Und wenn ich das tue, dann weiß ich, was mir mein Glaube wert ist. Dann weiß ich, das ist das Erhabenste und Wichtigste, das mir je gezeigt wurde. Und nichts so Schönes ist, nicht mal menschliche Beziehungen, so tief und innig sie sind, können das ersetzen.
Was verlangt der Glaube an den einen Gott? Darum ging es heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das, Podcast oder CD auf den üblichen Wegen. Wie immer natürlich auch von dieser Sendung. Danke für heute, Pfarrer Daum, dass wir Ihnen zuhören durften. Wir bitten Sie natürlich abschließend wie immer um den Segen und ja vielleicht um einen abschließenden Gedanken zu dem heutigen Thema: Was verlangt der Glaube an den einen Gott?
Der Glaube an den einen und gütigen Gott verlangt, aber bewirkt auch etwas in mir. Er verlangt, dass ich mich sozusagen auf Gott einlasse, das ist die Voraussetzung. Die Wirkung aber ist, dass ich ein anderer Mensch werde. Ich werde so, wie er mich eigentlich ursprünglich gedacht hat. Ich werde frei von allen falschen Bedingungen und Bindungen und ich bin in der Lage, sozusagen den letzten Akt des Geschöpfes zu vollziehen, die Liebeshingabe. Ich gebe mich ganz in Gottes Hände. Das kann man nicht von 0 auf 100, das ist ein Prozess, den man erfährt, der aber dazu führt, dass ich eine Haltung des Glaubens habe, wie so mancher von unseren großen Heiligen. Und da gibt es ein wunderbares Zitat von der heiligen Teresa von Jesus, Teresa von Avila. Manche kennen es, aber das drückt es eigentlich so aus, wie ich es jetzt eigentlich auch versucht habe zu erklären. Nichts dich verwirre, nichts dich erschrecke. Alles geht vorbei. Gott ändert sich nicht. Geduld erlangt alles. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pfarrer Daum. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr, Gregor Dornis.